Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Ein 22 Quadratmeter Tiny House. Selbstversorger. Voll unabhängig von Stromanbietern oder auch Gasanbietern. Mitten in Manhattan, das mögen wir, ne?
Also dieses Haus ist so ein trapezförmiger Container mit so einem schrägen Dach und einer dunklen Holzfassade. Und an den Außenwänden, da ragen so ganz viele Gemüsebeete hervor.
Über dieses Tiny House Projekt der UN sprechen wir in der Podcast-Episode des Updates vom Dienstag. Außerdem Thema, der Jupiter hat 12 neue Monde. Also so richtig neu sind die nicht, die sind eigentlich schon lange da. Bisher hatte sie nur niemand entdeckt. Wieso eigentlich nicht?
Ja, die Tatsache, dass wir Jupitermonde jetzt noch neu finden, hat damit zu tun, dass wir inzwischen gute Teleskope haben. Es gab einen großen Schub vor ungefähr 15 Jahren. Da wurden Dutzende Monde bei Jupiter und Saturn auf einmal gefunden.
Die Suche nach einem neuen Planeten, bei der die Monde plötzlich gefunden wurden, darüber sprechen wir. Wir wollen im Update-Podcast aber auch wissen, ob es stimmen kann, dass Juventus Turin innerhalb von wenigen Tagen durch den Verkauf von Ronaldo-Trikots schon fast die Hälfte der Ablösesumme eingespielt hat. Eine halbe Million Trikots wurden bereits verkauft.
Ja, also die 50 Millionen Euro, die würde ich jetzt erstmal in den Raum stellen. Das Ganze muss man natürlich relativieren, gerade wenn man sich mal vor Augen führt, wie denn dieser Kuchen aufgeteilt wird.
Ja, wie denn eigentlich? Das auch hier im Update Podcast vom 17. Juli 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems. Jupiter, 12 neue Monde, die gerade erst entdeckt wurden. Und das ist sowieso ein Rekordplanet. 1300 Mal passt er in die Erde rein. Jupiter dreht sich auch schneller als alle anderen Planeten in unserem Sonnensystem. Er hat 79 bisher bekannte Monde, inklusive der 12 neu entdeckten. Astrophysiker Michael Büker, guten Abend erstmal.
Hallo, guten Abend.
12 auf einen Streich, wieso wurden die erst jetzt gefunden?
Ja, die Tatsache, dass wir Jupitermonde jetzt noch neu finden, hat damit zu tun, dass wir inzwischen gute Teleskope haben. Es gab einen großen Schub vor ungefähr 15 Jahren. Da wurden Dutzende Monde bei Jupiter und Saturn auf einmal gefunden. Und jetzt haben wir sozusagen ein paar Nachzügler. Das haben wir auch den Forschern zu verdanken, die große Teleskope benutzen, um da mal genauer hinzuschauen. Denn eigentlich ist es nicht die prestigeträchtigste Forschungsarbeit zu gucken, ob Jupiter jetzt 60 oder 70 Monde hat. Aber das hat jetzt hingehauen.
Was sind das für Monde, die die Forscher da neu entdeckt haben? Und wie unterscheiden die sich zum Beispiel von unserem Trabanten, also dem Mond der Erde?
Also was man heute jetzt noch findet, was man sozusagen vorher noch nicht kannte, das sind besonders kleine Körper. Die sind 1, 2, 3 Kilometer nur groß. Das sind also kaum mehr als Gesteinsbrocken dort im All. Und deswegen haben wir die auch so spät entdeckt. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Monden von Jupiter und auch zu unserem Erdmond ist riesengroß. Das ist ein bisschen so, als würde man zählen, wie viele Pflanzen in einem Garten sind. Aber man muss natürlich auch bedenken, manches sind riesige Bäume und manches sind nur vielleicht kleine Gänseblümchen. Und was wir jetzt neu gefunden haben, das sind eben Gänseblümchen.
Der Jupiter hat also 79 bekannte Monde, der Saturn 62 und die Erde hat nur diesen einen. Warum haben wir so wenige?
Ja, das ist so, dass diese großen Planeten draußen wie quasi Staubsauger mit ihrer Schwerkraft auch kleinere Körper einsammeln können. Besonders Jupiter durch die große Nähe zum Asteroidengürtel in unserem Sonnensystem sammelt die richtig ein. Und naja, der Vergleich hinkt ein bisschen, wenn man sagt, wir haben ja nur einen, da draußen sind so viele. Denn wie gesagt, wir haben vielleicht eine 300-jährige Wahnsinnseiche da stehen, es ist aber genau nur eine. Und da müssen wir aber gar nicht neidisch sein auf Jupiter, der jetzt vielleicht wie im Stadtpark etliche tausend Löwenzahnblumen stehen hat.
Die müssen ja alle benannt werden. Gehen den Wissenschaftlern nicht so langsam die griechisch-römischen Götter aus, nach denen sie die Monde und Planeten benennen können?
Ja, das war vor allem vor 15 Jahren so eine kleine Krise. Da ist man zum Beispiel bei den Jupitermonden davon übergegangen, die Geliebten von Zeus, was ja schon viele sind in der Mythologie, die haben dann irgendwann nicht mehr ausgereicht. Dann hat man Zeus' Kinder auch noch mit reingenommen. Aber die Kreativität kennt kaum Grenzen. Die Uranus-Monde sind überwiegend benannt nach Shakespeare-Figuren. Beim Saturn nennt man irgendwelche Giganten und weiter draußen sind es inzwischen hawaiianische Götter. Also ich glaube, man kann festhalten, die da arbeiten, das sind alles Astronomen und Nerds und da werden denen die Ideen nicht ausgehen.
Vielleicht nimmt man irgendwann die Geliebten von Hugh Hefner, der ist ja auch mittlerweile verstorben und der hatte, glaube ich, auch viele. Die Forscher, die waren ja eigentlich auf der Suche nach einem 9. Planeten des Sonnensystems. Wir kennen nur 8, 9, wenn man den Zwergplaneten Pluto noch mitzählt. Warum sind sich Forscher so sicher, dass es tatsächlich noch einen großen Planeten gibt, den wir einfach noch nicht entdeckt haben?
Ja, das ist eine Theorie, die vor ein paar Jahren für großen Wirbel gesorgt hat, dass es einen neunten großen Planeten da draußen geben könnte. Wir haben indirekte Hinweise, weil wir sehen, wie sich die anderen Himmelskörper ganz weit draußen so bewegen. Das ist ein bisschen so, als würden wir einmal quer durchs Freibad gucken und sehen, ey, da hinten laufen alle Kinder in eine Richtung. Wir wissen zwar, wir können zwar vielleicht nicht sehen, wo die Kinder hinlaufen, aber wir können darauf schließen, es ist wahrscheinlich der Eiswagen. Und im Sonnensystem haben wir jetzt gewissermaßen ganz viele Kinder gesehen in Form kleiner Himmelskörper. Und die Suche nach dem neunten Planeten ist die Suche nach dem Eiswagen.
Forscher haben auf der Suche nach einem neunten Planeten zufällig Jupitermonde entdeckt. 12 auf einmal, die Hintergründe von Astrophysiker Michael Büker.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Waffenruhe. Welche Waffenruhe eigentlich? Die gibt es leider nicht. Nach Angriffen aus dem Gazastreifen hat Israel heute reagiert und den Transport von Gas und Treibstoff über den Grenzübergang eingestellt. Am Wochenende hat es ja schwere Gefechte zwischen Israelis und der Hamas gegeben. Die ausgehandelte Feuerpause, die hält also nicht so wirklich. Beide Seiten beschuldigen sich der Provokation. Benjamin Hammer berichtet für uns aus Tel Aviv. Benjamin, welche Angriffe finden denn da gerade in der Region statt?
Ja, also zunächst mal gibt es weiterhin diese Luftballons und Flugdrachen der Palästinenser, die eben Brandsätze enthalten und in Richtung Israel geschickt werden. Die Palästinenser stellen das dann gerne als ja eher harmlosen Protest dar, verweisen darauf, da ist doch noch niemand ums Leben gekommen auf israelischer Seite. Das sieht aber die israelische Armee, das sehen die Israelis ganz anders. Das sind große Flächen bereits verbrannt. Das geschieht weiterhin. Ja, und Israel reagiert auf diese Brandsätze und hat heute Nachmittag wieder einen Teil des Gazastreifens bombardiert, aber da muss man vorsichtig sein. Das sind wirklich sehr begrenzte Angriffe. Es ist zum Beispiel so, viele dieser Jugendlichen, die diese Brandsätze schicken, die sind eben sehr jung und da ist das Vorgehen der israelischen Armee im Moment eher, dass es Warnschüsse sind und man die nicht glücklicherweise angreift.
Ist natürlich alles als Provokation deutbar. Beide Seiten werfen sich Provokationen vor. Am Wochenende hat es die schwersten Angriffe seit 4 Jahren gegeben. Was genau möchte die Hamas erreichen?
Der Hamas geht es um 2 Dinge. Einmal möchte sie ihre eigene Macht sichern. Sie ist ja jetzt seit 11 Jahren kontrolliert sie den Gazastreifen und aufgrund der schlechten humanitären Lage gibt es schon auch viel Unmut, auch gegen die Hamas seitens der Palästinenser. Und das zweite Ziel der Hamas ist die weitgehende Blockade des Gazastreifens durch Israel, aber auch durch Ägypten aufzuheben. Und es ist also eine schwierige Situation aus Sicht der Hamas. Einerseits eben die Kriegsrhetorik, die bewaffneten Kämpfer und doch heftige Worte von den Anführern im Gazastreifen. Andererseits agiert die Hamas durchaus auf diplomatischem Parkett. Es gibt ja eben diese indirekten Verhandlungen und da müssen wir mal gucken, wie das jetzt weitergeht.
Ja, bei all der Gewalt im Hintergrund laufen auch weiterhin Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas. Dennoch befürchten Kommentatoren, dass es gar nicht mehr lang hin ist bis zu einem richtigen Krieg. Wie schätzt du die Situation ein?
Also die israelische Regierung versucht den Druck auf die Hamas gerade zu erhöhen. Beispielsweise, du hast das angesprochen, eben indem seit heute für eine Woche bis Ende dieser Woche kein Treibstoff mehr in den Gazastreifen gelassen wird. Das ist das Kalkül der israelischen Regierung, dass das zum Erfolg führt. Aber es gibt schon auch, gerade auch Vertreter der israelischen Armee, die sagen, das ist brandgefährlich. Die humanitäre Situation im Gazastreifen, die ist so schlecht. Wenn wir die Blockade jetzt verstärken, dann kann das Gegenteil unserer Ziele eintreten. Das ist also eine Gefahr. Die andere Gefahr, all diese Dinge, die man gerade plant, möglicherweise Gefangenenaustausch mit Israel, eine Versöhnung mit der palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland, Aufhebung der Blockade, das klingt alles gut, aber wenn es in einigen Wochen nicht eintritt, so sagte mir neulich ein Politikwissenschaftler im Gazastreifen, dann kann die Hamas so sehr mit dem Rücken zur Wand stehen, dass es zu einem Krieg kommt.
Du sagst es auch schon, du hast Kontakte in den Gazastreifen, Informationen aus dem Gazastreifen zu bekommen. Das ist recht schwierig. Wie kommt ihr eigentlich an eure Informationen ran?
Also in akuten Situationen, da bin ich ganz ehrlich, arbeiten wir hier in Tel Aviv vom Schreibtisch aus mit Nachrichtenagenturen. Das sind renommierte Nachrichtenagenturen, die prüfen die Informationen und man muss sich eben bewusst sein, dass es Informationen beispielsweise von einem Gesundheitsministerium sind, das von der Hamas kontrolliert wird. Aber wir haben langjährige Mitarbeiter im Gazastreifen, mit denen wir sehr gerne und sehr intensiv zusammenarbeiten, immer dann, wenn wir in den Gazastreifen fahren. Das gehört auch zu unserer Arbeit, dass wir zwei Korrespondenten hier im Hörfunkstudio so alle 2 Monate, alle 6 Wochen im Gazastreifen sind. Und die Information, die ich heute zum Beispiel von einem Kollegen bekommen habe, ist, dass die Tankstellen keinen Sprit mehr haben, wegen eben dieser Einstellung der Lieferungen durch Israel. Das ist eine Information, die gab es heute noch nicht auf den Nachrichtenagenturen. Die habe ich eben aus erster Hand bekommen. Das heißt, die Kontakte in den Gazastreifen und im Gazastreifen, die sind sehr wichtig für uns.
Benjamin Hammer aus dem Studio Tel Aviv über die aktuelle Situation im Gazastreifen in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Manhattan. Ungefähr auf Höhe der 42. Straße, ganz im Osten, am East River. Das ist das Hauptquartier der Vereinten Nationen. Und da steht zurzeit ein winzig kleines Häuschen, ein Selbstversorgerhaus. Das haben die Yale University und UN-Organisationen zusammen entwickelt. Ecological Living Module nennt sich das Ganze. Und mit diesem Prototypen soll ausprobiert werden, wie man in der Stadt nachhaltig und modern wohnen kann. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team, du hast dir dieses Projekt mal genauer angesehen und man muss schon sagen, dieses winzige Haus umringt von Wolkenkratzern mitten in New York, das sieht schon krass aus, ne?
Ja, das sieht voll krass aus. Man kann sich das auch mal auf unserem Instagram-Account angucken, da haben wir ein paar Bilder hochgeladen. Also dieses Haus ist so ein trapezförmiger Container mit so einem schrägen Dach und einer dunklen Holzfassade und an den Außenwänden, da ragen so ganz viele Gemüsebeete hervor und dieses Tiny House hat insgesamt 22 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf 2 Stockwerke. Unten gibt es so eine kleine Küchenzeile und eine Essecke und es gibt auch ein Bad und dann führt eben so eine Holztreppe nach oben, wo es ein großes Bett gibt.
Und das Besondere an diesem Haus ist eben, dass es komplett auf Nachhaltigkeit und Selbstversorgung setzt.
Genau, es ist als modernes, ökologisches Wohnmodell ausgelegt und es besteht eben komplett aus Holz oder anderen biobasierten, nachwachsenden Rohstoffen und es wird auch komplett aus erneuerbaren Energien betrieben. Es gibt eine ganze Solarfassade an dem Haus, Trinkwasser wird aus Regenwasser und aus Luftfeuchtigkeit aufbereitet. Und in dem Haus selber gibt es auch eine ganze Wand aus Pflanzen, die Luft eben natürlich reinigen sollen.
Und du hast es gerade gesagt, Gemüse, Obst an der Außenwand züchtet man sich selber dann, oder?
Genau, das Ziel ist es pro Bewohner. Und man muss dazu sagen, das Haus ist für bis zu 4 Personen konstruiert, dass für die Bewohner jeden Tag 6 Portionen Obst und Gemüse gezüchtet werden sollen. Es kommt mir erstmal ziemlich viel vor, ja, ehrlich gesagt. Da muss man wahrscheinlich ums Haus herum überall noch ein paar Gemüsekübel aufstellen, um das zu erreichen. Und für jeden Bewohner sollen außerdem pro Tag 20 Liter Wasser und 12 Kilowattstunden Strom gewonnen werden.
Da wird es auch sehr unrealistisch. 20 Liter Wasser ist sehr wenig. In Deutschland verbraucht man im Schnitt 120 Liter pro Tag. Vielleicht kann man das ein bisschen senken.
Ja, man kann natürlich, genau, man kann natürlich sparen, aber 20 Liter ist natürlich wirklich wenig. Aber dieses ganze Ecological Living Module setzt eben auch auf Nachhaltigkeit und soll wirklich testen, wie der Mensch natürliche Ressourcen einsparen kann. Die Yale University hat es ja mit der UN entwickelt und die sagt eben, wir müssen beim weltweiten Wohnungsbau echt umdenken. Wir brauchen mehr und vor allem auch klügeren Wohnraum. Du kannst da auch alles umstellen in diesem Haus. Und laut UN ist eben ja das ganze Wohnungswesen für 40% des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich und für mehr als 1/3 der ausgestoßenen Treibhausgase. Und das will man in Zukunft eben ändern.
Ja, und vor allem ist es natürlich auch platzsparend und in so einer teuren Stadt wie New York ist es auch günstiger, in so einem nachhaltigen Tiny House zu wohnen, oder nicht?
Ich habe mal geschaut, was in Midtown Manhattan du für eine Einzimmerwohnung zahlst und da zahlst du halt zwischen $2,000 und $3,000 pro Monat. Ja. Und da könnte natürlich so ein kleines Haus mit wenig Strom und Wasserverbrauch, das in 4 Wochen kann es hergestellt werden, in 2 Tagen aufgebaut, könnte natürlich eine Alternative sein. Wobei ich jetzt ein bisschen skeptisch bin, dass diese 22 Quadratmeter für 4 Leute ausgelegt ist, das halte ich für sehr optimistisch.
Das ist natürlich aber auch ein Trend, ne? Downsizing, solche Tiny House-Konzepte sind auch bei uns immer wieder Thema in den vergangenen Jahren gewesen.
Genau, Tiny Houses oder auch so Mikro-Apartments, die meistens nicht größer als so 35 Quadratmeter groß sind mit allem, die sind bei vielen Leuten im Trend, die eben weniger Geld fürs Wohnen ausgeben wollen und auch einfach nicht so viel Platz brauchen. An der Urania in Berlin, da entsteht gerade sogar ein Tiny House-Dorf. Da startet morgen das Tiny House-Festival. Und da wollen Urania und die Tiny House University, das ist so ein gemeinnütziger Verein, der sich auch viel um Geflüchtete kümmert, die wollen da neue Wohnformen für die Städte entwickeln. Und da kann man bis Ende September in so einem 10 Quadratmeter großen Wohncontainer wohnen. Und das ist jetzt eben in Berlin und Manhattan auch ein Beispiel. Und dieses Projekt, wie in New York, soll jetzt auch noch weiter ausgebaut werden. Da soll es auch Prototypen in Kenia und Ecuador geben, die dann auch ans Klima und an die Höhenlagen da angepasst sind. Also es scheint wirklich weltweit ein Trend zu sein.
In New York steht vor dem UN-Hauptquartier im Moment ein 22 Quadratmeter großes Selbstversorgerhaus, das komplett auf erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit setzt und alternative Wohnkonzepte für uns alle testen soll. Rahel Klein hatte die Infos hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heiß trockene Wochen in Deutschland momentan. Die Schwimmbadbetreiber und Eisverkäufer freut's natürlich, die Landwirte nicht so. Den Bauern drohen schlechte Ernten in diesem Jahr. Und der Berliner Tagesspiegel hat den deutschen Bauern einen Vorschlag gemacht, nämlich in Zukunft statt Getreide lieber Oliven anzubauen. Ist das ein Witz oder ist das tatsächlich realistisch? Unser Reporter Martin Krinner hat sich heute in seiner Recherche zum Olivenprofi gemacht.
Ich habe massenhaft Verwandtschaft in Niederbayern. Die meisten davon leben von der Landwirtschaft. In den letzten Jahren machen sie sich aber zunehmend Sorgen um ihre Ernte. Von wegen Klimawandel. In den nächsten Jahren werden wahrscheinlich weniger Kartoffeln, Getreide und Zuckerrüben vom Acker kommen als im Durchschnitt der letzten Jahre wegen der Trockenheit. Ein Sprecher der Versicherung Munich Re hat deswegen meinen Cousins und Cousinen geraten, ihr müsst umdenken. Vergesst den Raps und das Getreide, baut lieber Oliven an. Ist das jetzt Blödsinn oder doch möglich?
Nicht in jeder Ecke Deutschland, aber es gibt Ecken in Deutschland, wo man das machen könnte, schon jetzt, heute schon anfangen könnte.
Sagt der Olivenexperte meines Vertrauens, den ich heute auf dem Handy auf seiner Ölplantage in Griechenland erreicht habe. Und er hat so einen wundervollen Namen, den soll er am besten mal selber aussprechen.
Evthymios Christakis.
Evthymios Christakis lehrt an der Dualen Hochschule in Ravensburg und beliefert Promiköche und Grillweltmeister mit seinem Öl. Und was einen Ölberg in Niederbayern angeht, da ist er allerdings etwas skeptisch.
Also ich sag mal so, Niederbayern hat einen kalten Winter. Ich würde eher die Gegend im Kölner Raum, dort herum. Und der Bodensee gefällt mir sehr gut hier unten. Da sehe ich gut interessante Möglichkeiten. Oben Mosel beispielsweise, ja, aber da werden die Weinbauern nicht mitspielen.
Okay, also für meine Cousins und Cousinen wäre das dann also nix. Aber wenn ein Bauer am Bodensee tatsächlich seine Äcker freimacht, wie würde seine Plantage denn dann aussehen? Müsste er da riesige Gewächshäuser bauen? Oder seine Bäume, wie die Erdbeeren, von unten beheizen?
Das sieht aus wie auch ein moderner Olivenhain in den östlichen Ländern, Mittelmeer und Übersee auch. Man kann sich das vorstellen, dass man so Olivenbäume in so einer Spalierreihe pflanzt, mit 7 Meter Abstand ungefähr. Dann hat man so eine Reihe in der Mitte, wo man sich bewegen kann, wo die Abstände, wo die Luft nicht zirkulieren kann und wo man den Baum auch beschneiden kann, wie man ihn dann formt und braucht.
Also wer jetzt schon mit wunderschönen, alten, knorrigen Ölbäumen rechnet, verstreut wie die Apfelbäume in der Schwäbischen Alb, der hat leider falsche Vorstellungen. Für eine ertragreiche Ölplantage braucht man eine enorme Fläche mit mindestens 100.000 Bäumen. Die müssen nach dem Pflanzen erstmal 5 Jahre wachsen, bis sie die ersten Früchte tragen. Bis es richtig ergiebig wird, vergehen eher so 8 bis 10 Jahre. Man braucht am Anfang eine enorme Menge Wasser, ungefähr 10 Liter pro Baum am Tag. Und man müsste eine eigene Ölmühle bauen, wenn man original kaltgepresstes aus Konstanz liefern will. Was Evthymios Christakis allerdings für schwierig hält.
Für die Ölproduktion müsste man dann schon intensiver damit arbeiten. Aber als eine Essolive kann ich mir das gut vorstellen, dass man viel schneller eine Essolive erreichen würde, in Deutschland zu verkaufen auf dem Markt wie Olivenöl.
Die Essolive ist nämlich schon lecker, wenn sie genug Wasser hat und ein schönes, saftiges Fruchtfleisch bildet. Wenn man sie aber pressen will, dann braucht sie noch mehr Ölanteile und dafür sind die Bedingungen am Mittelmeer einfach besser. So, jetzt bleibt noch eine letzte Frage. Würde sich das Ganze denn eigentlich lohnen?
Nein, ich glaube nicht. Also wenn es wirklich um Preiskampfansagen geht, wird das eine sehr schwierige Geschichte eigentlich.
Die Olive aus Köln, von der Mosel oder vom Bodensee hätte nur eine Chance für Fans von regionalen Lebensmitteln. Oder aber der Bauer ist fit im Marketing, denkt global und macht es so wie seine Kollegen im fernen Osten.
sagen wir es mal so, schauen Sie, in Japan wird auch Olivenöl angebaut. Und der Preis des japanischen Olivenöls ist ja auch nicht konkurrenzfähig. Nichtsdestotrotz wird es irgendwo auf der Welt Liebhaber geben, die gerne mal so eine Flasche kaufen würden, egal was sie kostet.
Bleibt nur zu hoffen, dass das für den Bauern aus Konstanz dann auch reicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist der Fußballtransfer des Jahres. Der fünffache Weltfußballer Cristiano Ronaldo verlässt Real Madrid. Er wurde gestern bei seinem neuen Arbeitgeber Juventus Turin in Italien vorgestellt. Noch keine Sekunde hat er für den neuen Verein gespielt, aber trotzdem läuft schon das Geschäft mit Ronaldo Merchandise in Turin. Bereits jetzt sind über 500.000 Ronaldo Juve-Trikots über die Online-Ladentheken gegangen. Pro Woche sollen weitere 20.000 dazukommen. Super Geschäft bei einem Verkaufspreis von 105 Euro pro Trikot. Aber wie viel verdienen denn Fußballvereine wirklich an einem einzigen Trikot? Das klären wir jetzt mit Moritz Hochholzner vom Internationalen Fußballinstitut, das in Ismaning bei München sitzt. Herr Hochholzner, Juventus Turin spricht bereits von über 50 Millionen Euro, die sie mit dem Verkauf von Ronaldo-Trikots eingenommen hätten. Kann das denn sein?
Ja, also die 50 Millionen Euro, die würde ich jetzt erstmal in den Raum stellen. Das Ganze muss man natürlich relativieren, gerade wenn man sich mal vor Augen führt, wie denn dieser Kuchen aufgeteilt wird von solchen Trikoteinnahmen, die man bekommt. Da gibt es einerseits die Herstellungs- und Transportkosten, die gedeckt werden müssen. Die belaufen sich auf, ich würde mal sagen, bei einem Trikot, das im Schnitt ungefähr 100 Euro kostet, vielleicht auf 10 Euro. Dann gibt es noch die Mehrwertsteuer, die natürlich abgeführt werden muss. Und dann bleibt da natürlich für Juventus Turin noch ein gewisser Betrag, der über die Lizenzgebühren eingespielt wird. Der dürfte zwischen 5% und 10% liegen, wahrscheinlich eher bei 5% als bei 10%. Und dann bleibt natürlich dem Sportartikelhersteller noch ein Betrag von, ich würde mal sagen, 18%, 20%. Und dann noch ein ganz großer Teil, und der ist wirklich sehr erheblich, der dem Handel bleibt, also dem Einzelhandel. Und da kommt es natürlich jetzt darauf an, wie die Trikots von diesen Zahlen, die man immer wieder jetzt hört, 500.000 verkaufte Trikots, werden die im Einzelhandel verkauft. Das verkauft die Juventus Turin direkt über ihre eigenen Plattformen, also über das E-Commerce, klassisch im Internet oder über die Fanshops. Und da liegt natürlich der größte Bärenanteil. Also von daher 50 Millionen, denke ich mal nicht, dass es jetzt schon eingespielt wurde. Hm. Aber es ist doch ein großer Anteil auf jeden Fall.
Aber nur um das nochmal festzuhalten, Ronaldo bekommt nichts mehr, weil Juventus Turin hat die Vermarktungsrechte.
Absolut, genau. Also die haben natürlich auch einen stolzen Preis dafür bezahlt. Mit so einer Ablöse von 100 Millionen Euro und noch einem Signing-Fee und Beraterkosten, die da mitspielen, von dann insgesamt kumuliert auf 112 Millionen Euro. Da sind natürlich die Vermarktungsrechte und Marketing-Bildrechte sind natürlich mit den Lizenzgebühren auch schon jetzt komplett bei Juventus Turin.
Aber das ist schon ein spannender Markt, also gerade dieses Merchandise rund um Fußballspieler. Welche Vereine setzen denn die meisten Trikots hier bei uns in Deutschland ab?
Ja, bei uns ist es natürlich ganz klassisch, der FC Bayern München bleibt auch ungeschlagen an der Spitze. Da kommt kein Verein ran. Natürlich ist Borussia Dortmund da auch mit vorne dabei. Was man sagen muss, Vereine, die sich schwer tun, sind vor allem die Werksclubs, natürlich die kleineren Vereine, die natürlich auf eine geringere Fanbasis zurückgreifen, sage ich mal. Aber dann genau solche Spieler wie Ronaldo, die gibt es natürlich jetzt nicht in der Fußball-Bundesliga und die pushen natürlich ganz erheblich solche Trikotverkäufe.
Welcher deutsche Spieler ist bei den Trikotverkäufen ganz weit vorne?
Also ganz weit vorne dürfen natürlich die altgediegenen Spieler natürlich des FC Bayern sein. Das ist zum einen natürlich Thomas Müller, Manuel Neuer, die da natürlich die Trikots gerade für die jüngere Zielgruppe sehr, sehr attraktiv sind. Und in dem Bereich sind natürlich dann auch das meiste Geld vorhanden.
Aber von was für Zahlen sprechen wir in Deutschland, wenn wir bei Juve 500.000 innerhalb von wenigen Tagen haben? Sind das auch Zahlen, die in Deutschland realistisch sind bei einem FC Bayern?
Also bei dem FC Bayern München, selbst dort stößt man da absolut an Grenzen. 500.000 Trikots innerhalb von den ersten Tagen, das ist absolut einmalig. Das wurde natürlich mit dem Neymar-Transfer da schon, sag mal, in ähnlicher Weise durchgezogen. Aber selbst der FC Bayern München ist da absolut machtlos.
Welches Trikot haben Sie denn mal gekauft?
Das ist eine gute Frage. Also bei mir war es damals noch Francesco Totti, absolutes Idol. Aber da sind noch andere Zeiten und noch andere Zahlen, die damals im Raum standen.
Ich habe noch ein 2006er Trikot der Nationalmannschaft und hinten drauf stand einfach nur Günther.
mein Name. Sehr gut. Ja, das ist natürlich auch noch schön und traditionell.
Ist aber mittlerweile abgewaschen. Insofern, man sollte es nicht so oft in die Waschmaschine stecken, so ein 100-Euro-T-Shirt.
Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall.
Es gibt scheinbar viele Menschen, denen es aber sehr wichtig ist, ein Trikot ihres Lieblingsspielers zu tragen. Und daran verdienen Hersteller und Vereine ordentlich mit. Die Vereine haben so circa 20 bis 25 Euro, wenn sie die Dinger selbst verkaufen. Und bei Dritthändlern bleiben dem Club immerhin noch so 6 bis 10 Euro. Moritz Hochholzner vom Internationalen Fußballinstitut in Ismaning war das. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Oma ruft, pass auf, mein Kind, dass du dir keinen Zug holst. Habe ich mich immer gefragt. Ja, und dann? Dann windet es halt beim Autofahren durchs offene Fenster rein. Das mag ich doch gerne. Ja? Was soll denn an Zugluft schlecht sein? Aber es gibt ja diese Volksweisheit, dass Zugluft für Erkältungen verantwortlich ist oder auch für einen verspannten Nacken. Wir fragen nach bei Dr. Michael Wünning, Chefarzt der Notaufnahme am Marienkrankenhaus in Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Stimmt das mit der Zugluft? Werden wir krank oder ist das ein Mythos?
Das ist kein Mythos, das stimmt durchaus, weil unser Körper versucht eigentlich, sich dauerhaft und konstant in einer besonderen Betriebstemperatur zu halten, damit die Zellen halt keinen Schaden nehmen. Und da ist weder zu viel Hitze noch zu viel Kälte wirklich gesund, weil sonst, wie gesagt, die Zellen schädlich beeinflusst werden. Und so ein Zug, das ist jetzt nicht, wie man sich vorstellt, im Winter, es wird richtig kalt, ist aber eine permanente Abkühlung der Muskulatur, über die sie geht. Und genau diese Abkühlung ist so gering, aber ausreichend, dass unsere Sensoren, die da drauf angehen, die eigentlich dann Gegenreaktionen steuern sollen, nicht anspringen. Und so kühlt halt Stück für Stück der Bereich, wo der Zug ist, aus. Und je nachdem, wo das ist, hat das dann seine Folgen.
Aber Sie sagen es ja, der Körper ist eigentlich Profi darin, die ganze Zeit selbst zu regulieren. Das heißt, wenn die ganze Zeit ein Zug da ist, dann müsste der es doch eigentlich hinbekommen mit der Regulation, oder nicht?
Nein, das ist halt so gering, aber permanent und hat nicht bestimmte Schwellenwerte, sodass diese Auskühlung der Muskulatur dann fortschreitet und der Körper reagiert halt nicht mit den Gegensteuerungsmaßnahmen, aber er reagiert schon, indem zum Beispiel, wenn die Muskulatur am Nacken, der ja dem Zug sehr, sehr stark ausgesetzt ist, gerade im Sommer schützen wir den ja nicht mit Schals oder ähnlichen Sachen, die Muskulatur kühlt ab, die Gefäße ziehen sich zusammen, der Muskel wird nicht mehr richtig durchblutet und gibt dann einen Teil seiner Funktion aus, indem er verkrampft. Und gerade im Nackenbereich ist das ein Bereich der Muskulaturen im Rücken, die ja alle untereinander in Verbindung stehen. Und da kann es dann schon mal sein, dass da eine richtige Kaskade von Muskelschmerzen ausgelöst wird.
Okay, das heißt, ich habe einen verspannten Nacken, ich habe dann später vielleicht einen ganzen verspannten Rücken, das zieht hoch, wird zu Kopfschmerzen, zu Migräne, das kann schon Folgen haben.
Das ist richtig. Stellen Sie sich das vor wie ein Jenga-Turm. Wenn Sie einen Stein verändern, verändert sich die Statik des ganzen Turmes.
Jetzt ist es so, dass gerade der Wetterexperte, Meteorologe Jörg Kachelmann im Netz sehr mit diesem Ammenmärchen Zugluft unterwegs ist. Der sagt die ganze Zeit, Leute, das ist Quatsch. Es gibt sowas nicht wie Zugluft, Erkältung und so weiter. Erkältungen werden durch Bakterien zum Beispiel ausgelöst oder durch Viren. Was sagen Sie ihm?
Also ganz klar ist diese Aussage so nicht korrekt. Er hat eine Teilwahrheit drin. Es ist richtig, dass es durch Viren oder Bakterien ausgelöst wird. Nehmen wir jetzt mal nicht die Muskulatur, sondern trifft die Luft auf den Hals, auf die Schleimhäute und die Rachenschleimhaut, dann trocknet diese Schleimhaut bei kühlerer Luft oder bei Zugluft mehr aus. Und dann hat sie nicht mehr dieses ganz normale Schutzschild, das uns normalerweise gegen sowieso vorhandene Viren und Bakterien schützt. Die dringen dann ein und verursachen halt dann Erkältungskrankheiten, die dann im Volksmund oftmals zu dieser Jahreszeit dann halt unter dem Begriff Sommergrippe grassieren.
Also es scheint mir, als sei ich nicht so richtig anfällig dafür im Sommer. Ich genieße das einfach, auch wenn so ein Wind um meine Nase weht, auch wenn der Wind etwas stärker ist. Aber was ist denn mit denen, die dafür anfällig sind? Wie schützen die sich? Weil ein Schal anziehen im Sommer ist ja auch nichts.
Naja, Sie können natürlich einmal den Kragen Ihres Polohemdes hochklappen, wo Sie einen Kragen haben im Blusen, da können Sie das tun. Sie können darauf achten, gerade wenn Sie jetzt ganz offen zum Beispiel Cabrio fahren, dass Sie aufpassen, dass Sie nicht zu sehr mit der verschwitzten Haut direkt fahren. Auch beim Fahrradfahren, wenn man verschwitzt losfährt und sich nicht vorher einmal abtrocknet, entsteht durch den ganz leichten Windzug und auf dem Schweiß auf der Haut eine Art von Verdunstungskälte, die das Ganze noch beschleunigt. Da kann man schon sehr gut aufpassen. Man sollte aufpassen, wie man in seiner Wohnung zum Beispiel lüftet und nicht nachts die ganze Zeit das Fenster aufstehen lassen, sondern morgens einmal stoßlüften, abends stoßlüften. Das hat auch den Vorteil, dass Sie die ganze Hitze über den Tag vielleicht nicht in die Wohnung hineinbekommen. Solche Maßnahmen kann man halt schon vornehmen.
Gerade jetzt haben wir tagelang zum Teil Temperaturen über 30 Grad. Was machen wir denn mit den Klimaanlagen? Wie stellen wir die denn ein?
Wir sollen aufpassen, gerade an den Tagen wie heute, wo es über 30 Grad ist, dass die Klimaanlage nicht auf Gradzahlen unter 20 Grad eingestellt wird, weil dadurch entsteht ein Zug in einer Kälte, der schon auf Muskulatur, Rachen oder Ohren einen krankhaften Einfluss haben kann. Im Ohrbereich ist das genauso wie bei den anderen Sachen, die wir besprochen haben. Da werden die Zellen geschädigt und dann haben sie sehr schnell eine Ohrentzündung.
Ein kalter Luftzug kann unserem Körper also ganz schön zu schaffen machen. Wir können tatsächlich dann krank werden, hätte ich auch nicht gedacht. Rahel, du?
Nee, ich auch nicht. Ich bin jetzt auch ein bisschen geschockt.
Tatsächlich? Du gehst jetzt mit einem geschockten Gefühl nach Hause.
Nee, geschockt nicht, aber ich gucke jetzt mal. Klimaanlage mache ich jetzt auch nicht so hoch an. Ne?
Das gehört, ne? Kragen hochstellen an deinem Poloshirt,
ja,
wenn du gleich zum Tennisplatz fährst.
Ja, genau, mache ich gleich. Gut.
Dr. Michael Winning war das vom Marienkrankenhaus in Hamburg und das war es auch von uns. Das war das Update am Dienstag. Rahel Klein dabei.
Ciao.
Mein Name ist Ralf Günther. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.